Zwei Siege in Folge. Das gab es, so schockierend es vielleicht auch klingen mag, in dieser Bundesliga-Saison noch nie für den BVB. Doch gerade die neu entdeckte Stärke macht Hoffnung auf einen konstanten Aufschwung. Kovacs Methoden zeigen Wirkung und dürften einem BVB-Duo Angst machen. Beim Matchwinner Karim Adeyemi stellt sich die Frage, hat es endlich und zwar dauerhaft Klick gemacht? Denn eine große Gefahr lauert. Ab in eine neue Folge, die Dortmund-Woche.
Hallo zusammen, hier ist die Dortmund-Woche und ich weiß nicht, so früh, Manni Sedelbauer, hallo erstmal.
Hi Olli.
So früh haben wir, kann mich nicht erinnern, wann wir schon mal so früh aufgenommen haben. Wir haben Sonntagmittag, also das heißt normalerweise unsere Aufnahmezeit ist ja der Montagvormittag. Es kann auch mal, wenn es dann englische Wochen gibt oder aktuelle Ereignisse gibt, etwas später werden, aber heute legen wir am Heiligen Sonntag direkt los.
So ist es.
Ja, das hängt damit zusammen, dass wir ja an einem besonderen Wochenende ist. Nicht nur, weil es Borussia Dortmund tatsächlich zum ersten Mal in der laufenden Saison geschafft hat, zwei Bundesligaspiele hintereinander zu gewinnen. 2:0 beim FC St. Pauli am Samstag. Manni und ich waren beide da am sehr, sehr stimmungsvollen Millerntor. Sondern es hängt natürlich auch damit zusammen, dass es ein besonderes Wochenende ist. Und Manni, das ist jetzt erstmal dein Stichwort.
Ja, das hast du jetzt elegant umschifft, Olli. Aber das machen wir natürlich auch wegen euch da draußen. Das ist doch klar, weil, wie ihr wisst, ist natürlich hier in Köln, wo ich gerade in meiner Wohnung sitze, Karnevalwochenende. Und das Problem der Geschichte ist ja, wenn wir Montag, so wie sonst immer, zusammen aufnehmen, so gegen 11 Uhr, da zieht hier der Zug vorbei und dann ist es laut, dann ist die Tonqualität des Podcasts schlecht, Olli. Und das wollen wir natürlich nicht.
Das glaubst und du doch wohl selber nicht, Manni. Du willst dich doch da in Köln irgendwie in den Straßenkarneval stürzen am Rosenmontag.
Ja, du
hast das kommt doch nicht irgendwie mit soundtechnischen Erwägungen.
Du hast doch recht. Und deshalb streichen wir, Olli war so nett und kann das ein bisschen nachfühlen, auch wenn du, glaube ich, Olli, nicht der allzu große Karneval-Fan bist. Du gönnst es mir und da freue ich mich sehr. Und deshalb haben wir gesagt, komm, wir streichen unseren Heiligen Sonntag. Zumal Olli bei dir ja auch was Besonderes ansteht morgen. Von daher haben wir gesagt, der Sonntag passt eigentlich gut.
Ja, das stimmt, das ist richtig. Also insofern, mir kam das ganz gelegen. Tatsächlich, im Gegensatz zu dir, ich bin jetzt nicht der übermäßige Karnevalsfreund, aber ich akzeptiere das natürlich, wenn Karneval gefeiert wird. Ja, ich bin Westfale. Ich bin sogar von der Geburt her Ostwestfale. Wir sind vom Naturell her eher zurückhaltend. Also wir müssen nicht unbedingt alles mitmachen, aber wir akzeptieren das, wenn die Rheinländer dann mal richtig steil gehen. Und das gilt natürlich auch für aus dem bayerischen Bereich zugereiste Menschen ins Rheinland, wie du, Manni. Ich gönne dir das.
Vielen Dank. Vielen Dank.
Kein Ding.
Das
kein
ist
Ding.
Ganz lieb. Und ja, dass du zurückhaltend beim Feiern bist. Ja, da kenne ich auch andere Geschichten, aber Olli, das ist vielleicht für eine andere Folge. Ne?
Ich brauche, sagen wir mal so, ich brauche nicht unbedingt einen kalendarischen Anlass dafür, aber
so.
Von Traurigkeit finde ich auch nicht. Überhaupt keine Frage. Aber was schön ist, und Manni, das wird vielleicht auch bei dir dafür sorgen, dass du dich mit noch mehr Werf, mit noch mehr Enthusiasmus da in das närrische Treiben stürzen kannst. Borussia Dortmund, so sieht's aus, ist, und ich drück's jetzt echt vorsichtig aus, Borussia Dortmund, sagen wir es so, Borussia Dortmund könnte möglicherweise in die Erfolgsspur wieder zurückkehren. Es gibt ja viele, die tatsächlich sagen, ja, 6:0 gegen Union Berlin, dann 2:0 beim FC St. Pauli. Ist das möglicherweise schon der Turnaround? Ich habe diese Frage auch Niko Kovac gestellt am Samstag in Hamburg und sagte, Turnaround würde ich jetzt noch nicht sagen wollen, aber wir sind möglicherweise auf einem ganz guten Weg. Ja, das wäre dem BVB in dieser mehr als enttäuschenden Bundesliga-Saison tatsächlich auch zu wünschen. Erstmal muss man festhalten, und das alleine ist schon an sich ein Wahnsinn für einen Verein mit den Ansprüchen wie Borussia Dortmund, tatsächlich zum ersten Mal in der laufenden Saison zweimal hintereinander in der Bundesliga gewonnen. Das ist irre. Das ist eine irre Statistik. Am 24.
Spieltag.
Ja, ja.
Ja.
Und naja, deshalb sollte man tatsächlich sich davor hüten, jetzt so zu tun, als ob rein spielerisch alles schon wieder gut ist. Zumal man ja auch sagen muss, diese erste Halbzeit da in Hamburg, die war nicht so gut. Wie hast du sie empfunden?
Nee, überhaupt nicht. Also ich fand in der ersten Halbzeit St. Pauli die aktivere und bessere Mannschaft. Die haben zielstrebiger nach vorne gespielt. Bei den Dortmundern hat sich wieder mal, haben sich mal wieder so Leichtsinnsfehler, leichte, fertige Ballverluste eingeschlichen. Man war irgendwie nicht so richtig, da, hatte ich so das Gefühl. Und St. Pauli hat es dann schon auch ganz gut gemacht. Die hatten dann auch so zwei, drei gefährliche, schnelle Spieler in ihren Reihen, die dann immer auch wieder Gefahr ausgestrahlt haben. Und jetzt mal abgesehen von dieser Adeyemi-Chance kurz vor dem Halbzeitpfiff, hat Dortmund offensiv nicht stattgefunden. Ich habe mir danach sogar nochmal die Zusammenfassung angeguckt und da habe ich genau eben diese Chance gezeigt bekommen, plus den Kopfball von Adeyemi, der ja wirklich, normalerweise schafft er es in keiner Zusammenfassung, glaube ich, des Spiels, aber das war schon Ausdruck, wie schwach der BVB aufgetreten ist. Und ja, ich habe mich da, also ich saß auf der Tribüne und dachte mir dann echt auch in der Halbzeit, oh nee, nicht schon wieder, ey. Jetzt hast du wirklich so ein 6-0 im Rücken und präsentierst dich wieder so, ja, einfach lethargisch, Olli. Und ich weiß wirklich nicht, woran das liegt. Du etwa?
Ja, also, richtig auch nicht. Tatsächlich könnte ich mir in der Tat auch vorstellen, dass auch trotz des 6-0-Sieges über Union Berlin, da sind wir uns ja einig, dass das eine überzeugende Leistung gewesen ist, so eine gewisse Verunsicherung nach wie vor da ist. Man wusste natürlich, dieses 6-0 über Union, das zählt so gut wie gar nicht in der Außenwirkung und auch tabellarisch wird ja ohnehin schwer genug, da wirklich noch eine Aufholjagd zu starten. Auch tabellarisch wird es kaum positive Auswirkungen haben, wenn man jetzt nicht nachlegt. Dessen waren sich die Jungs offenbar sehr bewusst und das hat sie vielleicht auch ein klein bisschen gehemmt. Wenn wir es mal runterbrechen auf das tatsächliche Spielgeschehen, dann muss man sagen, Pauli hat gegen den BVB eigentlich so gespielt, wie es in dieser Saison erfolgsversprechend ist. Sie haben sie relativ früh gestört im Spielaufbau, hohes Pressing. Borussia Dortmund hatte große Probleme, diese erste Pressinglinie vom FC St. Pauli zu überspielen. Also St. Pauli spielt ja tatsächlich mit drei Spitzen. Das heißt, mit einem Mittelstürmer, mit zwei Außenstürmern, die gehen dann komplett drauf. Und das führte dann auch zu einigen Holprigkeiten beim BVB. Niko Kovac hat dann ja auch gesagt, er hätte dann umgestellt von einem Dreieraufbau auf einen Viereraufbau. Heißt also, du hast einen Spieler mehr, wenn du von hinten heraus das Spiel eröffnest. Das macht es dem Gegner dann ein klein bisschen schwerer, dich so hoch anzurennen, zu attackieren. Das hat dann durchaus auch einen Effekt gezeigt. Aber du merkst natürlich an, dass diese Selbstverständlichkeit, die du eigentlich haben müsstest als Borussia Dortmund, wenn du, ich sag mal, egal wo, aber speziell natürlich auch bei aller Wertschätzung für St. Pauli, bei einem Aufsteiger, der ja logischerweise auch wenn es tabellarisch, sind sie immer noch über dem Strich, ein Abstiegskandidat ist, der ja vor diesem Spiel schon drei Niederlagen in Folge zu verbuchen hatte, der vor diesem Spiel schon drei Spiele ohne eigenen Torerfolg zu verbuchen hatte. Du bist trotzdem sehr nervös, sehr zögerlich aufgetreten. Und ich glaube, dass die Tatsache, dass du das Spiel dann letztendlich da gewonnen hast, vielleicht wirklich dazu beiträgt, dass das Selbstverständnis wieder in diese Mannschaft hereinkommt. So richtig ist es immer noch nicht da. Es gibt dann ja schon, Manni, finde ich, einen Unterschied in Sachen Auftreten, in Sachen Haltung zu der zweiten Halbzeit. Absolut. Die zweite Halbzeit, ich will es jetzt auch nicht höher hängen, als sie war, leistungstechnisch, aber die zweite Halbzeit war für mich absolut okay.
Ja, ja, voll. Du hast es irgendwie total erwachsen dann auch über die Bühne gemacht. Das war zuletzt ja nicht so. Da war dann eher so das Gefühl, wenn es mal nicht läuft, bauen alle konstant ab. Und diesmal gab es wenigstens so einen Aufschwung und man hat sich zusammengerauft und hat dann diese Führung auch doch sehr, sehr souverän dann über die Zeit gebracht, weil in der zweiten Halbzeit hat man dann von St. Pauli nicht mehr allzu viel gesehen. Und das ist dann schon auch ein Verdienst der Mannschaft. Das muss man dann ja schon auch anerkennen. Trotzdem, glaube ich, Olli, sind wir uns einig, es ist viel Luft nach oben. Klar hast du jetzt das zweite Spiel in der Bundesliga in Folge gewonnen, was sicherlich gut tut, vor allem eben fürs Selbstvertrauen. Wir haben letzte Woche ja schon über diesen mentalen Aspekt gesprochen. Also das wird der Mannschaft auf jeden Fall sehr, sehr gut tun. Tabellarisch verändert sich nicht allzu viel, aber es rückt alles so ein bisschen näher zusammen. Ne? Auch dadurch, dass Leipzig verloren hat. Klar, jetzt springt auf einmal Mainz hier auf einen womöglichen Champions-League-Platz. Freiburg kann heute noch nachziehen. Da wissen wir noch nicht das Ergebnis. Also es wird alles ein bisschen kompakter für den BVB. Glaube ich, geht es jetzt einfach darum, die Hausaufgaben zu machen. Also ist klar, Champions League gegen Lille sowieso und dann aber auch kommende Woche gegen Augsburg. Und dann kommen ja wirklich diese entscheidenden Spiele, wo man ja dann tatsächlich auch noch sehr, sehr viel gewinnen kann, Olli. Klar ist man jetzt, glaube ich, nicht am Höhepunkt der Laune in Dortmund, aber dann hast du eben, dann hast du Mainz, dann hast du Leipzig und. Also da kannst du dann schon auch nochmal einen Sprung machen. Klar kannst du dann auch dieses Saisonziel, was du an dem ja jeder auch immer noch festhält, auch ganz, ganz schnell wieder aus den Augen verlieren. Da wird der März jetzt ein ganz, ganz wichtiger und spannender Monat für den BVB. Ja. Aber wir halten fest, ein kleiner Aufschwung vom Ergebnis her und auch von spielerischen Elementen ist auf jeden Fall zu erkennen, Olli. Und ein Spieler, den haben wir uns rausgepickt, weil bei dem ist der Aufschwung ja sehr, sehr deutlich zu sehen. Sebastian Kehl hat ihn als Spiegelbild bezeichnet, eben nicht zu Boden zu gehen, sondern auf den Beinen stehen zu bleiben und einfach weiter zu marschieren, auch wenn es vielleicht nicht ganz leicht ist. Und deshalb kommt hier unser Spieler der Woche.
Spieler der Woche.
Ja, und unser Spieler der Woche ist, ich denke, das ist jetzt keine besondere Sensation, dass wir uns für ihn entschieden haben. Karim Adeyemi, jemand, über den wir in dieser Saison und ja, eigentlich nicht nur in dieser Saison, sondern auch schon einige Male in der vergangenen Saison sehr, sehr unterschiedlich geäußert haben, der uns, ja, man kann schon sagen, auch manchmal ein klein bisschen zur Weißglut gebracht hat, weil er halt seine taktischen Vorgaben nicht erfüllt hat, weil er nicht immer den Eindruck vermittelte, dass er die nötige Ernsthaftigkeit, die natürlich Voraussetzung ist, an den Tag legt. Aber nicht nur aufgrund des Spiels jetzt am Samstag, sondern auch aufgrund seiner Entwicklung in den vergangenen Wochen. Ich finde, eigentlich kann man sagen, seitdem Niko Kovac da ist, macht er in den allermeisten Situationen eigentlich einen guten Eindruck. Er wirkt, wenn man so will, wenn man diesen Begriff bemühen will, auch ein klein bisschen geläutert. Er übt auch, wenn wir mal beim Defensivverhalten sind, sowas wie Gegnerdruck aus. Wenn der Gegner aufbaut, er läuft halt an. Das macht es dann den Gegner nicht mehr so einfach, mit langen Bällen quasi gezielt das Dortmunder Mittelfeld zu überbrücken. Naja, und was er kann, das stand ja eigentlich nie richtig zur Debatte. Und das hat man natürlich dann in Hamburg in dieser zweiten Halbzeit. Du hast es erwähnt, er hatte ja auch schon diese, wenn man so will, einzige Möglichkeit, die Borussia Dortmund in Abschnitt 1 verbuchen konnte, kurz vor der Pause. Aber was er dann in der zweiten Halbzeit gezeigt hat, ich finde in zwei Situationen, einmal die Torvorbereitung, das geht dann, also für das Tor von Serhou Guirassy. Ja. Diese Torvorbereitung, die geht dann wieder in so Richtung, ja, Ernsthaftigkeit. Da hat er halt diesen entscheidenden Schritt gemacht. Da hat er halt auf den zweiten Ball gelauert und ihn dann wieder in die Gefahrenzone in Richtung Guirassy reingebracht. Das hat er gut gemacht. Manni, und ja, der zweite Treffer, das ist halt Adeyemi. Das ist halt das, was ich... die Borussen von ihm versprochen hatten, als man ihn geholt hat. Da hat er sein Repertoire wirklich offenbart. Ja. Da hat er gezeigt, wie trickreich er ist. Da hat er auch gezeigt, einmal mehr, wie schnell er ist und was er dann auch für einen coolen Abschluss hatte. Er hat es ja gleich mit zwei, bei diesem Konter, mit zwei Verteidigern des FC St. Pauli zu tun. Nacheinander.
Ja, genau so ist es. Und ich glaube, du hast es schon gesagt, ne? Also wenn du jetzt ein Scout bist und ich glaube so an einen Verein antrittst, der vielleicht ein Test an Adeyemi hat und der sagt, was kann der eigentlich, ja, dann zeigst du ihm genau diese paar Sekunden vor diesem Tor und da siehst du eigentlich alles, was welches Potenzial in ihm schlummert und dass er da dann eben nicht wie zuletzt, ich weiß noch, wir hatten ja auch so eine kleine Schwalbenkönig-Thematik auch mal um ihn herum, das war auch sicherlich nicht leicht, die hat er jetzt so auch ein bisschen zur Seite geschoben und solche Aktionen wie jetzt eben am Wochenende helfen ihm natürlich auch dabei und das ist aber auch ein Verdienst, glaube ich, kann man schon sagen, von Niko Kovac, der Adeyemi ja auch in den ersten Spielen, wo es vielleicht noch nicht hundertprozentig so rund läuft, einfach hat spielen lassen, ihm vertaut hat.
Ja.
Er hat jedes Spiel unter Kovac von Anfang an gemacht und man sieht, es tut ihm gut. Er ist vielleicht auch ein bisschen sensibler, als man denkt. Oft sieht man ihm das ja nicht an. Ich kann mich erinnern, bei diesem Spiel in Heidenheim, als Mike Thulberg noch Trainer war und er ihn dann so abgestraft hatte, ne, zur Halbzeit eingewechselt und dann vor Spielende ausgenommen hat und er dann nachhinein gesagt hat, naja, Adeyemi sei mal nicht viel genug gelaufen, dann war Adeyemis da pfeifend durch die Mixzone gegangen und man hatte das Gefühl, dem war alles egal. Das ist jetzt offenbar nicht mehr so der Fall und lass uns mal einhören, was der Sportdirektor Sebastian Kehl zu dieser Entwicklung von Karim Adeyemi gesagt hat.
Ich finde, dass Karim das auch in der Zeit unter Nuri schon in vielen Phasen hatte. Gerade vor dieser Verletzungsphase, die er hatte im Oktober, finde ich, war er auch sehr griffig und er hat sich das jetzt wieder erarbeitet. Wir reden viel mit ihm, wir arbeiten viel mit ihm. Aber vor allem ist er selber auch größtenteils natürlich dafür verantwortlich, dass er sowohl mit dem Ball als gegen den Ball einfach auch intensiv ist. Und wenn er dann das so heute macht, wie er es heute getan hat, auch mit dem unbändigen Willen, das Tor machen zu wollen. Also ich meine, der hat ihn ja noch festgehalten. Früher wäre er vielleicht auch mal hingefallen. Früher wäre er so, aber heute bleibt er stehen und marschiert weiter. Und ich finde, das ist ein bisschen Spiegelbild. Nicht hinfallen und liegen bleiben, sondern sich wehren. Spiegelbild für die ganze Mannschaft, finde ich.
Ja, das ist ganz interessant, finde ich, was Sebastian Kehl da gesagt hat, vor allen Dingen in Bezug auf einen Aspekt. Ja, es hat viele Situationen, deutlich zu viele Situationen gegeben, wo Karim Adeyemi sich auch mal hat fallen lassen, wo er manchmal auch, obwohl er die Möglichkeit hatte, weiter Richtung Tor zu gehen oder direkt in den Abschluss zu gehen, dann vielleicht auf einen Strafstoß hinaus war oder vielleicht irgendwo einen Freistoß herausholen, schinden wollte. Diesmal bei diesem Konter war er ein Befreiungsschlag von Bayer und er setzt dann zum Solo an. Dann wird er erst von Treu bedrängt und ich hatte auch so das Gefühl, in diesem Duell, er verlor für einen Augenblick, logischerweise, weil er halt im Bedrängnis war, gab einen Körperkontakt, so ein bisschen die Kontrolle über den Ball. Also das wäre möglicherweise auch so ein Ding gewesen, wo er sich früher, der alte Adeyemi in Anführungszeichen, hätte fallen lassen. Diesmal nicht. Er lief dann weiter und dann macht das wirklich großartig, wie er Smith dann stehen ließ und dann frei vor Vasilva und das Ding dann reinmachte. Also das zeigt dann tatsächlich seine Qualität, Manni. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, du hast es ja eben gesagt, möglicherweise ist er sensibler, als wir das so vermuten, deckt sich mit dem auch, was Niko Kovac gesagt hat. Gesagt, er hätte bei Adeyemi so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er natürlich zum einen darunter gelitten hat, dass es für ihn nicht persönlich gut lief. Mhm. Zum anderen aber auch, dass er gelitten hat darunter, wie die Gesamtsituation bei Borussia Dortmund so ein klein wenig ist. Ich habe so das Gefühl, da muss man auch natürlich vorsichtig sein, wie sich das auf Dauer entwickelt wird, dass es Niko Kovac möglicherweise besser gelingt als seinen Vorgängern, diesen ja vielleicht nicht immer ganz leicht zu handelnden Charakter Adeyemi in die Spur zu bringen. Also mit so einer Mischung aus klaren Anweisungen, klare Erinnerungen daran, was er zu tun hat und gleichzeitig aber auch mit einem gewissen Verständnis für seine Eigenheiten. Er betonte ja auch, der ist sensibel. Also das heißt, du musst als Trainer dein gewisses Fingerspitzengefühl aufbringen im Umgang mit solch einem Spieler. Manni, es scheint Kovac zu gelingen, ne?
Ja, bislang schon. Also ich glaube, Adeyemi ist ja auch jetzt nicht der Typ Führungsspieler, ne, der vorangeht und die Mannschaft da voranpeitscht. Aber trotzdem kann er eben auch den Unterschied machen, wenn sein Kopf frei ist. Und ich glaube, das nimmst du ihm so ein bisschen vielleicht auch vor. Ja, wenn du ihnen so ein bisschen die Angst nimmst, nicht richtig in Form zu sein oder zu versagen oder wie auch immer, dass er einfach ja auch so dieses Selbstbewusstsein ausstrahlt, dass er weiß, okay, ich bin gesetzt, ich werde eine wichtige Rolle spielen unter dem Trainer und dann kommt vielleicht auch die Leichtigkeit, die eben ein Spieler wie Adeyemi braucht, dann auch zurück. Was ich noch ganz spannend fand, war das, und das ja deckt sich auch mit dem, was du gerade gesagt hast, ne, mit dieser Seriosität, die bei ihm so ab und an ja so wirkt, als wäre sie nicht da. Und zwar hat sich sein Teamkollege Nico Schlotterbeck sehr, sehr interessant auch ja, zu dieser Thematik geäußert, hat auch ein bisschen gescherzt. Wir hören mal rein.
Manchmal hat er einen besseren Schuss mit rechts als mit seinem starken Linken. Das verstehe ich nicht ganz. Das müsst ihr ihn fragen, aber es freut mich für ihn. Ich finde, er kommt wieder langsam in Schwung, wo er in der Hinrunde teilweise schon war. Arbeitet gut gegen den Ball, mit dem Ball gut. Wenn er sauber Fußball spielt, seriös Fußball spielt, ist er echt gut.
Wie viel Anteil hat er am ersten Tor? Da reitet er, glaube ich, auch sehr, sehr gut vor mit einer guten Bewegung.
Das erste.
Gewinnt den zweiten Ball am
Strafraum. Ja, den zweiten Ball. Dann hat er nicht so einen guten Schuss mit rechts gehabt. Aber, er hat ein gutes Spiel gemacht. Freut mich für ihn, wie gesagt. Mit seiner Geschwindigkeit kann er so viel rausholen. Und jetzt zählt es für ihn, das nicht ein-, zweimal pro Monat zu machen, sondern jeden dritten, vierten Tag. Und jetzt schauen wir mal gegen Lille. Dann hoffen wir, dass wir auch so eine gute Leistung bringen. Dann bringt er uns so weiter.
Ja, und da merkt man, manchmal geht es in so einer Mixzone bei den Interviews. Natürlich Voraussetzung, wenn man ein gutes Spiel gemacht hat und ein erfolgreiches Spiel gemacht hat, dann auch durchaus auch mal lustiger zu. Also da ist nicht alles dann immer total ernst und das finde ich dann auch natürlich, oder ist für uns natürlich auch immer ganz angenehm, weil natürlich dann die Spieler auch ganz anders mal über Situationen plaudern und das merkt man bei Schlotterbeck, der ihn dann erstmal noch so ein bisschen frotzelt, indem er sagt, naja, eigentlich kann er mit seinem schlechteren Fußgefühl besser schießen als mit seinem besseren. Und dann eben dieser Aspekt, ne, wenn er sauber und seriös Fußball spielt, dann kann er der Mannschaft wirklich sehr, sehr viel bringen. Aber ich finde, Schlotterbeck fordert auch ganz klar von ihm, ne, was er da am Ende sagt, dass er das eben nicht nur ab und zu jetzt zeigt, sondern eben jeden dritten, vierten Tag, also so oft, wie sie eben spielen. Und fordert da so ein Stück weit auch Konstanz von ihm ein, oder, Olli?
Ja, das habe ich da jetzt auch so ein bisschen rausgehört und ich meine, das muss natürlich auch der Anspruch an einen Offensivspieler von Borussia Dortmund sein, ständig an sich zu arbeiten, auch in Phasen, wo es einem vielleicht spielerisch mal nicht so leicht vor der Hand geht, seine Aufgaben dann wenigstens zu erfüllen. Daran hat es bei Karim Adeyemi in den vergangenen Monaten häufiger mal gehapert, überhaupt keine Frage. Andererseits, er ist natürlich jemand, der, siehe dieses 2:0, was er da gemacht hat auf St. Pauli, er ist natürlich jemand, der der Mannschaft auch wirklich etwas extra geben kann, etwas vielleicht auch Extravagantes, etwas, was für gegnerische Verteidiger schwer auszurechnen ist. Klar, es muss konstant rein, aber das muss man sagen, das gilt ja, und so fair müssen wir dann auch Karim Adeyemi, wie gesagt, wir haben uns häufig auch an dieser Stelle hier in der Dortmund-Woche über ihn aufgeregt, aber so fair muss man ihm gegenüber dann schon sein. Das gilt natürlich für die komplette Offensive von Borussia Dortmund. Ne? Das gilt ja auch beispielsweise für einen Jamie Gittens, der jetzt ein klein wenig im Loch ist, formtechnisch, auch bei ihm. Und auch zu Zeiten, wo es für Jamie ja richtig gut gelaufen ist, wie beispielsweise in der Hinrunde dieser Saison, wo er dann auch erstmals, eigentlich ist er noch sehr jung, den Sprung in die Stammelf geschafft hat, auch bei ihm auffällig, und das darf es eigentlich auch nicht geben, bei ihm fand ich da auch auffällig, dass er immer wieder Situationen hat, wo er schlicht und ergreifend seine taktischen Aufgaben vernachlässigt, wenn der Gegner im Ballbesitz ist. Du musst Gegnerdruck ausüben. Du musst, wenn du sowas wie Pressing aufziehen willst, aufmerksam sein. Du musst genau wissen, wann läufst du den gegnerischen Verteidiger, wenn der im Spielaufbau ist, an. Und wenn du das halt nicht tust, wenn auch nur einer, sei es Adeyemi rechts oder Gittens links, wenn nur einer von den beiden dann seine Aufgabe nicht erfüllt, dann ist es für den Gegner relativ leicht, Raumgewinn zu verzeichnen, und dann kann es auch schnell brenzlig für die Abwehr werden. Also das müssen, wir sind ja beide noch relativ jung, Adeyemi schon etwas älter, also müsste der auch eigentlich schon etwas weiter sein, was das angeht. Ja. Aber das müssen sie grundsätzlich hinkriegen, denn ansonsten ist es schwierig. Dann nützen dir auch diese positiven Aha-Momente nichts. Und das bedeutet natürlich auch, wenn wir uns mal in die Spieler hineinversetzen, in ihre Perspektiven, die sie haben, die sie sicherlich haben aufgrund ihrer großartigen Fähigkeiten in der Offensive, wenn sie das nicht hinkriegen, dann werden sie keine ganz Großen werden. So, und deshalb müssen sie schon auf diesen Prozess einlassen. Und deshalb glaube ich, ist das auch nicht verkehrt, wenn du mal von einem Mitspieler eine kleine Erinnerung bekommst, das auch regelmäßig zu tun.
Ja, das Ding ist, als Offensivspieler reicht es heutzutage nicht mehr, nur offensiv irgendwie Akzente zu setzen. Du musst defensiv mitarbeiten. Das kann sich vielleicht ein Neymar in seiner Hochphase leisten, aber selbst der eigentlich nicht. Und wenn du mal guckst, ne, es ist jetzt kein perfektes Beispiel, was von der Position her ein bisschen was anders ist, aber Florian Wirtz, der hat in dieser Saison die meisten Zweikämpfe in der Bundesliga gewonnen, und das spricht schon eine klare Sprache. Ne? Du denkst immer, Florian Wirtz, der kann nur Offensive. Nee, der ist auch, der arbeitet auch wirklich. Ne? Das sieht man oft gar nicht unbedingt immer so, ne? Weil er einfach auch dann in der Offensive Bewegungen drauf hat, wo du wirklich nur mit der Zunge schnallst und so weiter. Und das macht eben dann einen kompletten Spieler oder dann auch, ich glaube, das kann man von Florian Wirtz ja jetzt schon sagen, einen Weltklasse-Spieler aus. Ne? Und das Potenzial hat Karim Adeyemi, ich will jetzt nicht sagen, wie Florian Wirtz auch, aber er hat ja so eine Menge Potenzial, und ich glaube jetzt gerade so diese Defensivarbeit, da ist eben noch sehr, sehr viel Potenzial nach oben, genauso wie bei Jamie Gittens, und wenn beide das verinnerlicht bekommen, dann kann das der Mannschaft eben nur extrem gut tun. Bei Jamie Gittens war er jetzt auch in den letzten Wochen auch bei diesem Sieg gegen Union Berlin, hast du ihm auch wirklich nach dem Spiel, weil er eben nicht von Anfang an gespielt hat, wirklich angemerkt, dass er einfach so ein bisschen, der war einfach sauer. Ne? Also für ihn läuft es gerade nicht ganz so, liegt natürlich auch daran, weil eben Kovac möglichst wenig Veränderungen will. Ich glaube, ein Stück weit gehört das vielleicht auch zu einer Entwicklung eines jungen Spielers dazu. Wir dürfen auch nicht vergessen, ne? Jamie Gittens in der Hinrunde eigentlich mit der beste Dortmunder, ne? Der offensiv mal was kreieren konnte, der gefährlich wurde, der auch mal aus dem Nichts ein Tor gemacht hat, weil ich glaube, ohne seine Tore würde der BVB noch deutlich schlechter dastehen, weil der wirklich dann wirklich mal komplett aus dem Nichts dann einfach mal eine Kiste gemacht hat. Und er war natürlich auch schon hoch belastet. Ne? In der letzten Saison kaum gespielt, jetzt diese Saison auf einmal so wichtig, war in der Hinrunde immer gesetzt, von daher muss man ihm das vielleicht jetzt auch mal zugestehen. Sebastian Kehl hat sich trotzdem über ihn so mal ein bisschen geäußert nach dem Spiel und ich würde sagen, da hören wir jetzt mal ein.
Man merkt ihm jetzt auch ein bisschen an, dass er natürlich ein bisschen frustriert ist, aber am Ende geht es um die Mannschaft, und das weiß auch Jamie, er ist viel zu professionell, um jetzt auch nicht zu sehen, dass jetzt die Jungs auch die Sachen ganz gut gemacht haben, und trotzdem, und das habe ich eigentlich auch schon letzte und vorletzte Woche gesagt, ist Jamie für diesen Club unglaublich wichtig. Er hat sich hier in den letzten Jahren extrem nach vorne gearbeitet, hat sich zum Unterschiedsspieler gemacht. Und ich glaube, dass er bereits am Dienstag schon wieder sehr, sehr wichtig wird. Und es tut uns trotzdem gut, dass wir eine Konkurrenzsituation haben, dass wir auch solche Situationen auch immer wieder nachschießen können. Dafür haben wir den Kader so zusammengestellt. Könnte womöglich auch ganz gut gewesen sein, dass wir solche Optionen im Moment auf der Bank auch noch haben.
Das war ein recht interessanter O-Ton, weil Sebastian Kehl ja von sich aus dann auf die Kaderplanung oder die Kaderzusammenstellung gekommen ist. Erinnert mich so ein bisschen an einen früheren Manager von Borussia Dortmund, Michael Mayer. Der hat mal in einem ganz anderen Zusammenhang gegenüber uns Journalisten gesagt, also wenn ihr uns nicht dafür lobt, dann müssen wir es schon selber tun. Also insofern, Eigenlob soll ja stinken, manchmal ist es aber auch durchaus, sagen wir mal, ein Stilmittel, was nachvollziehbar ist, weil gerade in den vergangenen Wochen, Monaten, wo es ja auch viel Diskussionen über die Kaderqualität von Borussia Dortmund gegeben hat, was ja auch irgendwo irre ist, denn wir waren uns ja auch eigentlich im vergangenen Sommer einig, oh, Borussia Dortmund hat eigentlich vielversprechend eingekauft, dann stellte sich das in der öffentlichen Wahrnehmung irgendwann mal ganz anders dar. Und es kann ja tatsächlich auch sein, dass die Schwierigkeit einfach dahin besteht, dass die Spieler möglicherweise, die geholt worden sind, gut sind, aber dass die Spieler vielleicht auch nicht so hundertprozentig zu dem gepasst haben, was zum Beispiel Nuri Sahin hat spielen lassen wollen. Also das ist ein sehr, sehr vielschichtiges Thema. Fakt ist, über die Qualität, gerade auch von den neuen Spielern, ich glaube, den Spielern, die neu gekommen sind, da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen. Und das gilt natürlich auch in erster Linie, finde ich, für den Mann, der jetzt Niko Kovac in die Situation überhaupt erst versetzt hat, dass er einen Jamie Gittens mal draußen lassen kann, nämlich Maxi Bayer. Maxi Bayer, der ja quasi dieses 2:0 für Adeyemi, wenn es auch, war ein Befreiungsschlag, ob das jetzt unbedingt, wer weiß, wie gezielt war, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall, der sich da ja auch einen Assist verdient hatte. Maxi Bayer, finde ich, ist derjenige, der, was dieses Defensivverhalten, was man auch von Offensivkräften erwarten muss, finde ich im Vergleich zu Adeyemi und auch im Vergleich zu Gittens eigentlich fast am konstantesten ist.
Am fleißigsten.
Der macht nicht immer alles richtig, am fleißigsten. Exakt, das ist der Begriff. Danke, Manni. Der ist am fleißigsten, der ist immer bemüht, die Vorgaben, die ihm mitgegeben worden sind, vom Trainer zu erfüllen. Und das finde ich, spricht absolut für ihn. Und ich muss ganz ehrlich sagen, man kann sich da täuschen. Ich sehe jetzt auch nicht unbedingt, sagen wir mal, einen Wechsel dahingehend, Bayer raus, Gittens rein, vielleicht im Hinblick auf Mittwoch, wenn es in der Champions League dann ernst wird, Hinspiel gegen Lille, sondern ich könnte mir schon vorstellen, dass Jamie Gittens zunächst mal in dieser Joker-Rolle verharren wird.
Ja, könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Also ich sehe jetzt auch keinen großen Anlass zu rotieren, zumal Kovac ja eh kein großer Freund von jetzt umfassenden Veränderungen ist und gerade in der Situation, wo natürlich auch alle Beteiligten wissen, ne? Also die sind noch lange nicht über dem Berg, da ist noch nicht alles glänzend, sie müssen sich immer noch alles hart erarbeiten, glaube ich, würde ein Teufel tun und da jetzt komplett wild rotieren und deshalb glaube ich auch, dass er gegen Lille, vielleicht kommt Julian Riasson zurück, wenn er wieder fit ist, dann für Jan Couto, mehr wird es aber, glaube ich, nicht geben. Olli, eine Sache würde ich ganz gerne noch mit dir sprechen, noch kurz zu Karim Adeyemi nochmal zurückzukommen. Er hat ja eine gelbe Karte kassiert, ne? Da gab es ja so eine kleine Angelei. Ich weiß nicht, wie du ihn erlebst. Ich habe in der ersten Halbzeit gab es auch so eine Szene, das war so fernab der Fernsehbilder, war er im Laufduell mit dem Außenverteidiger von St. Pauli, wurde da auch dann zu Fall gebracht, hat sich dann erst beschwert, hat dann eben keinen Foul bekommen und dann hat er so ein Stück weit auch nachgetreten. Siehst du die Gefahr auch bei Karim Adeyemi, dass er oft ja vielleicht nicht clever genug ist, wenn ihm Gegenspieler einfach ja so, ja, wie soll ich sagen, so unangenehm einfach ist, immer auf den Füßen steht, mal zieht, mal klammert, weil er hat dann auch nach dem Spiel, ich würde sagen, den Ton hören wir gleich mal an, hat auch was ganz, ganz Spannendes gesagt, Olli. Und das zeigt schon, finde ich zumindest, dass seine Zündschnur ein bisschen kurz ist. Wir hören mal rein, Karim Adeyemi.
Kannst du noch was zu der gelben Karte sagen, die du kassiert hast? War einfach intensiver Zweikampf, wo beide schon gerangelt haben.
Es gibt nicht viel. Ich mag es nicht, wenn man mich anfasst und die ganze Zeit schubst im Spiel. Und das, keine Ahnung, ich habe noch nicht gesehen, was da passiert ist. Oder wie es da aussah. Wie gesagt, spielt ein Spiel und nerv ihn nicht.
Ja, er mag es nicht, wenn er angefasst wird. Ich meine, das ist tatsächlich ein etwas schmaler Grat, auf dem man da wandelt. Aber andererseits, ein gewisses Temperament gehört halt auch zu ihm. Das ist mir dann irgendwo auch lieber, als wenn er abschaltet zwischendurch. Eine Emotionalität damit in dieses Spiel zu nehmen, das kann ja tatsächlich auch im positiven Sinne beflügelt sein. Klar ist, Karim Adeyemi ist jemand, der irgendwo auch ein klein wenig polarisiert. Hängt vielleicht auch mit seiner Historie zusammen, dass er, hatten wir ja eben auch schon mal, dass er häufig dann auch darauf aus ist, mal einen Elfmeter zu ziehen oder einen Freistoß herauszuholen. Und die Sichtweise auf solche Spielertypen, die dann auch, ja, vielleicht dann in bestimmten Situationen mal emotional reagieren. Die Sichtweise auf solche Spielertypen ist in Deutschland vielleicht ganz anders, als es möglicherweise in Südeuropa der Fall ist, in Spanien oder in Italien. Da wird mit solchen Mitteln viel häufiger gearbeitet, auch so mit kleinen Provokationen gelegentlich. Also ich würde das jetzt nicht zu hoch hängen. Er ist halt so und klar, du kannst natürlich dadurch auch gelbe Karten sammeln und damit deiner Mannschaft schaden. Aber ich glaube, das größere Problem bei Adeyemi ist tatsächlich, dass er, da ist er ja vielleicht auf einem guten Weg jetzt, dass er einfach dahin kommen muss, regelmäßig auch seine taktischen Aufgaben zu erfüllen. Das ist das Entscheidende. Ich glaube, dann wird sich alles andere auch ein klein wenig relativieren, weil ich vor allem der Meinung bin, dass das, was sich bei Borussia Dortmund jetzt abgezeichnet hat, wenn wir mal die letzten Spiele sehen, also nehmen wir mal beispielsweise das Union-Spiel zu Null, bei St. Pauli wieder zu Null. Davor gab es ja diese Nullnummer dann im Rückspiel gegen Sporting Lissabon in der Champions League. Auch da stand die Null. Da kann man ja durchaus eine gewisse defensive Stabilität erkennen. Und ich glaube, das hängt zum einen natürlich in erster Linie mit der nominellen Defensive, mit der Abwehr zusammen, aber eben auch nicht nur. Ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass es Kovac geschafft hat, ein stärkeres Bewusstsein bei den Offensivspielern zu erzielen, was auch ihre Verantwortung für defensive Stabilität angeht.
Ja, ja. Also gerade bei Standards, das hatte Gregor Kobel auch nochmal unterstrichen, ist es ja auch wichtig, ne, dass jetzt nicht nur die Abwehrreihe da mithilft, sondern alle.
Ja.
Ich glaube aber schon auch, dass Kovac es geschafft hat, mit dieser klaren Rollenverteilung für Stabilität zu sorgen. Da gehört einmal dazu für mich, Gregor Kobel darf die Bälle auch unter das Tribünendach jagen, wenn es brenzlig wird. Er muss nicht alle spielerisch lösen. Dadurch gibst du ihm natürlich auch so, oder nimmst ihm auch so ein bisschen den Druck, den er ja schon, glaube ich, in der bisherigen Saison immer wieder verspürt hat. Und mit dem Ball am Fuß gehört er eben nicht zu den besten Torhütern der Bundesliga. Ich glaube, das kann man sagen. Dann gehört für mich aber auch dazu, dass Can einfach extrem stark geredet wurde und dass er jetzt einfach genau das macht, was er gut kann, nämlich Zweikämpfe führen, aggressiv sein und eben schnell zu sein und eben Bälle ablaufen zu können. Schlotterbeck, an dem führt sowieso aktuell, finde ich, keinen Weg dran vorbei, auch mit seiner Spieleröffnung. Und eben auch mit Marcel Sabitzer, der auf dieser 6 eben ganz klar die Aufgabe hat, abzuräumen und nicht auch noch extrem viel offensiv zu machen, sondern ich glaube, diese ganz klare Zuteilung, du hast auch diesen Dreieraufbau angesprochen, das greift immer besser ineinander und ich glaube, diese, ja, wie er es so schön immer sagt, ne, Kovac Credo, keep it simple, hilft der Mannschaft gerade, was die defensive Stabilität angeht, gerade enorm. Und wenn du jetzt guckst, ne, in den 6 Spielen unter Kovac, 4 Spiele zu 0, die letzten 4 Spiele zu 0, das ist noch nicht so häufig passiert, weil die Dortmunder ja bislang in der Saison immer eigentlich so um die, ja, ich weiß gar nicht mehr, 1,6 Gegentore pro Spiel waren und Kovac hatte eben erkannt, dass du damit nicht oben mitspielen kannst, ne?
Nein, definitiv. Also das finde ich ist deutlich erkennbar, dass er analytisch daran geht, Probleme zu lösen und dass das entscheidende Problem, das Borussia Dortmund in dieser Saison hat, oder wer weiß, vielleicht kehrt es auch mal zurück, aber dass sie bislang hatten, war die nicht ausreichend vorhandene defensive Stabilität. Und das hat er exakt dadurch erreicht, dass er über allem steht natürlich auch das, was man ihm auch so ein bisschen vorgeworfen hat, Niko Kovac, dass er die Spieler halt stark redet, das heißt, ihn versucht hat, Selbstvertrauen zu geben, indem er bestimmte Spielformen halt im Training dann immer wiederholt hat. Das heißt beispielsweise Raumaufteilung, wenn der Gegner im Ballbesitz ist. Er hat die Spieler an Positionsdisziplin erinnert, er mahnt die auch ein und das tut der Mannschaft insgesamt gut. Klar, du hast es gesagt, im Mittelfeld gibt es eine ganz klare Rollenverteilung zum Beispiel. Da hält Marcel Sabitzer diese 6, zeichnet sich durch eine sehr hohe taktische Disziplin auf. Groß ist dann mehr sozusagen, ich sag mal so, der Schleicher durch unterschiedliche Räume, der sich aber auch, da muss man einfach mal drauf achten, das könnt ihr ja auch mal tun bei den kommenden Spielen. Sobald Borussia Dortmund verloren hat, den Ball verloren hat, geht der BVB vorne ins Pressing. Und wenn man dann das Gefühl hat, man kann den Ball nicht direkt zurückerobern, dann lassen sie sich genau auf diese Positionen fallen. Das heißt, du hast dann im Prinzip, weil sich die beiden Außenstürmer dann auch zurückziehen, du hast im Prinzip 2 Viererketten voreinander stehen. Und dann ist es für den Gegner natürlich sehr, sehr schwer. Da musst du spielerisch schon sehr geschickt sein, wenn du dich dadurch kombinieren willst. Das ist ein entscheidender Fortschritt, den der BVB unter Kovac gemacht hat. Und da muss man einfach mal sagen, da zeichnet sich, glaube ich, auch aus, gewinnbringend aus, dass Kovac ein sehr erfahrener Trainer ist. Also ich hatte von Anfang an das Gefühl, als er kam, der hat zunächst mal eine Analyse erstellt und hat sich dann Lösungsmöglichkeiten ausgedacht, zusammen mit seinem Stab, mit seinem Bruder Robert, der speziell sein Augenmerk innerhalb dieses Trainerteams auf die Defensive gelegt hat. Kein Wunder, war früher ein wirklich eisenharter Innenverteidiger, hat ja auch mal beim BVB gespielt. Das haben die schon relativ gut erkannt und die Mannschaft folgt ihm da auch, weil sie halt auch merken, sie gewinnen dadurch an Sicherheit. Und da glaube ich, was speziell was das angeht, ist Borussia Dortmund, wie das insgesamt sich weiterentwickelt, da bin ich immer noch ein bisschen vorsichtig. Aber was das angeht, die defensive Stabilität, glaube ich, da sind sie wirklich auf einem guten Weg. Das ist schon erkennbar. Ja,
auf einem guten Weg sieht die Defensive auch Nico Schlotterbeck. Und den hören wir jetzt.
Es war natürlich in der Hinrunde, waren viele Wechsel in der Verteidigung, weil viele Spieler verletzt waren. Wir nicht so richtig im Rhythmus gekommen sind, aber natürlich, wir stehen gerade kompakter, wir stehen geschlossener, lassen nicht so viel zu, ich glaube in Bochum, in Stuttgart, da hauen wir uns so gefühlt die Tore selber rein, deswegen finde ich, stehen wir echt, echt kompakt, gut da, das freut mich natürlich, aber es muss natürlich auch der Anspruch sein, von Borussia Dortmund viele Spiele zu Null zu spielen.
Ja, da hat er nicht ganz Unrecht, der Nico Schlotterbeck. Was ich aber interessant finde, ist, wie haben Sie das geschafft, sich diese defensive Stabilität wieder zu erarbeiten? Weil da finde ich schon, das ist tatsächlich auffällig, im Gegensatz zu anderen Bereichen, wo ich nach wie vor relativ viel Luft nach oben sehe. Was diese defensive Stabilität angeht, da glaube ich schon, haben Sie einen entscheidenden Schritt nach vorne gemacht. Das wirkt alles souveräner, das wirkt halt sicherer. Selbst die Probleme, die sie jetzt auf St. Pauli im Spielaufbau haben, kurze Umstellung, dann hatte man das auch im Griff. Und Kovac hat das quasi auf die für ihn nicht ganz untypische Art hingekriegt, nämlich indem er auf klare, sagen wir mal, Aufteilungen gesetzt hat und auch auf ein klares Personal. Das heißt, er hat es jetzt erreicht, diese defensive Stabilität mit Emre Can, zurückgezogen in die Innenverteidigung und natürlich auch mit einem starken Nico Schlotterbeck. Und klar, das bedeutet auch, dass die beiden jetzt auch erstmal weiterhin die Innenverteidigung bilden werden. Das kann natürlich ein paar Härtefälle bedeuten, denn ja, was ist mit Niklas Süle? Der hat sicherlich zukünftig auch mal wieder Ansprüche im Hinblick auf die Nationalmannschaft. Also ich sehe den jetzt nicht kurz davor, wieder auf seine Stammposition in die Mannschaft zu springen, nämlich auf die Innenverteidigerposition. Und dann gibt es ja vielleicht noch einen weiteren Härtefall mit Waldemar Anton, der jetzt ja auch draußen sitzt. Aber man muss natürlich auch mal einen Blick auf das Programm werfen, was jetzt auf Borussia Dortmund wartet. Geht weiter am Dienstag, Champions League, Achtelfinal-Hinspiel gegen Lille, dann gegen Augsburg. Das wird immer ein sehr, sehr intensives Spiel. Dann hast du das Rückspiel in Lille und dann kommt es ja zum Knackspiel schlechthin. RB Leipzig auswärts. Also da wirst du möglicherweise auch gezwungen sein, schon zu wechseln aus Gründen der Belastungssteuerung. Wer weiß, vielleicht gibt es dann auch neue Verletzte. Und ich glaube, dass wenn sich das erstmal insgesamt, dieses schwarz-gelbe Gebilde, stabilisiert hat, dann wird Niko Kovac auch bereit sein, häufiger mal zu wechseln, wenn dadurch quasi die Abläufe, die Automatismen nicht gestört werden. Also ich sehe schon auch gute Chancen für Anton und auch für Süle, irgendwann in den kommenden Wochen auf ihre Einsatzzeiten zu kommen.
Ja, glaube ich auch. Trotzdem, glaube ich, kann man festhalten, Süle, das wird wahrscheinlich Kovac jetzt auch eingesehen haben, ne, dieser Einsatz da gegen Bochum kam vielleicht ein Stück weit zu früh, als man ihn da reingeworfen hat. Ich glaube, das hat er selbst eingesehen. Ja, und Anton, ja, eben erst, klar, dieses Auftaktspiel von Niko Kovac gegen Stuttgart, weil eben Nico Schlotterbeck gesperrt war. Da durfte er dann ansonsten in den 5 letzten Spielen nur eine einzige Minute. Also das spricht schon für sich, aber ich glaube auch, Olli, gerade wenn es dann vielleicht mal wieder läuft, wenn man dann mal wieder mehr durchrotieren kann, ja. Ich erinnere mich da immer noch an Leverkusen letzte Saison, da hat Xabi Alonso ja genau versucht, eben ja jeden Spielminuten zu geben und die waren in so einem Flow, da war es völlig egal gefühlt, wer auf dem Platz stand. Ich glaube, das muss man sich dann auch wieder erarbeiten und dann kann Niko Kovac dann eben auch wieder mehr rotieren. Trotzdem, Olli, hattest du da vorher auch schon gesagt und der Meinung bin ich auch, dass sich wahrscheinlich jetzt am Dienstag gegen Lille nicht allzu viel tun wird. Die haben übrigens am Wochenende gegen Paris Sascha Mar ziemlich auf die Mütze bekommen. Glaube ich, kann man sagen. Ich glaube, am Ende waren es 4-1, oder? Olli, hast du es, nicht, dass ich jetzt irgendeinen Quatsch erzähle. Ich meine,
ja.
Die haben 4-1 verloren. Ja, genau. 4-1. Ich habe gerade noch mal geguckt, da stand schon nach 37 Minuten 4-0 für Paris. Wobei man auch dazu sagen muss, Paris nie so schlecht unterwegs.
Ja,
könnte spannend werden, aber auch wenn man auf die anderen Paarungen guckt, glaube ich, waren wir uns einig, ne? Ja, ist das noch ein okayes, nennen wir es los, was da der BVB bekommen hat. Das könnte durchaus
ja
jetzt auch schon schwieriger sein, aber ich glaube, die Aufgabe nimmt man gerne an, obwohl auch Sebastian Kehl gesagt hat, ja, das Rückspiel hätte man trotzdem eigentlich sehr, sehr gut zu Hause. Diesmal ist es ja eben nicht so. Man spielt erst zu Hause und muss dann nächste Woche nach Lille zum Rückspiel.
Du hast natürlich...
Aber das muss egal sein.
Das muss egal sein, aber klar, es wäre ein Vorteil, wenn das zweite Spiel zu Hause stattfinden würde, weil du da natürlich dann eine richtige Wucht entwickeln kannst mit den Fans im Rücken, wenn du da was aufholen solltest, wenn du da was drehen müsstest. Also das wäre psychologisch schon ein Vorteil. Lille, ich glaube schon, dass es ein unangenehmer Gegner sein wird, nicht umsonst. Die hatten sich ja direkt fürs Achtelfinale qualifiziert. Und das ist schon eine Truppe, die ja auch gezeigt hat, dass sie gegen spielstärkere Gegner bestehen kann. Das kam ja auch namhafte Mannschaften zu spüren. Atletico Madrid unter anderem, Feyenoord Rotterdam.
Auch Real, ne?
Real auch, stimmt. Und ja. Feyenoord Rotterdam wurde dann regelrecht aus dem eigenen Stadion gefegt. Also der BVB sollte da schon gewarnt sein. Gegen Lille ist nicht der Gegner jetzt unbedingt mit dem klangvollsten Namen, sodass viele wahrscheinlich den BVB als Favoriten sehen würden. Ich bin mir da nicht so sicher. Also ich würde dem BVB eine leichte Favoritenrolle vielleicht zugestehen, aber mehr auch nicht. Ne?
Okay. Ich würde ihm, glaube ich, sogar eine klare Favoritenrolle geben, Olli, aber das gucken wir mal.
Ja.
Trotzdem, Olli, Lille ist ja ganz spannend. War in der Vergangenheit des Vereins von Borussia Dortmund nicht unbedingt immer so schlecht, wenn es gegen Lille geht. Und deshalb hat Olli nochmal in den Geschichtsbüchern gekramt und in seiner Erinnerungskiste und hat einen kleinen Flashback der Woche für uns vorbereitet.
Flashback der Woche.
Ja, es ist ein bisschen her, dass Borussia Dortmund auf OSC Lille getroffen ist. Es war im UEFA-Pokal, im Achtelfinale in der Saison 2001-2002. Und ich kann mich tatsächlich gut an beide Spiele erinnern. Ich war auch beim Auswärtsspiel in Lille mit dabei. Das ist übrigens, eine Industriestadt in Nordfrankreich, also gibt da auch ein paar schöne Ecken, aber sagen wir mal so, es gibt auch Reiseziele in der Champions League, die sind, wie soll ich sagen, rein architektonisch vielleicht noch etwas schöner als Lille, um es mal so auszudrücken. Wie gesagt, eher ereignisarme Spiele zwischen Borussia Dortmund und Lille, beide Male unentschieden geendet. 1-1 im Dauerregen übrigens damals von Lille im Hinspiel. Und zurück in Dortmund gab es dann ein 0-0. Und damals galt noch diese sogenannte Auswärtstorregelung. Also bei Punkt- und Torgleichstand war dann die Mannschaft weiter, die auswärts mehr getroffen hatte. Und das hatte der BVB da ja geschafft. Also wie gesagt, die direkten Aufeinandertreffen mit Lille eher unspektakulär. Aber die internationale Saison, die der BVB damals insgesamt gespielt hat, die war hochinteressant. Man startete in der Champions League. Der BVB war ja zum Ende der Saison 2000-2001 Dritter, 5 Punkte hinter den Bayern, dem Meister, und 3 Punkte hinter, kann man sich heutzutage fast gar nicht mehr vorstellen, dem Vizemeister namens Schalke 04. Matthias Sammer war der Trainer damals. Es war eine Zeit, in der sich einiges getan hat bei Borussia Dortmund. Am 31. Oktober des Jahres 2000 ging der BVB an die Börse, nahm 130 Millionen Euro ein und dann wurde erstmal kräftig investiert, unter anderem 3,2 Millionen Euro für einen jungen Mann namens Sebastian Kehl, defensiver Mittelfeldspieler, 7,1 Millionen für Everton, brasilianischen Angreifer, 10,5 für Jan Koller. Das war ein tschechischer Mittelstürmer. Tomáš Rosický war bereits ein Jahr zuvor gekommen. Ja, und dann legte man noch mal richtig Geld auf den Tisch beim AC Parma. 25,5 Millionen Euro für Márcio Amoroso. Amoroso, ein Legende, keiner spielt so schön wie Amoroso. Ein Brasilianer, ein unglaublich spielstarker Stürmer, ein Techniker, ein Schlitzohr. Wenn der richtig gut drauf war, dann war es wirklich eine Augenweide, ihn beim Spielen zuzuschauen. Jedenfalls die Mannschaft mit der man dann in die Saison 2001, 2002 ging, die war absolut top. Und wie gesagt, in der Champions League hat es dann nicht so gut geklappt. Die wurde damals noch in zwei Gruppenphasen gespielt, ein unsägliches Format. Also das floppte auch, deshalb hat man es auch schnell wieder abgeschafft. Aber für den BVB war diese zweite Gruppenphase sowieso nicht relevant, denn zum Ende der ersten Gruppenphase, da belegte man den dritten Platz in einer dieser Vierergruppen und das hieß Abstieg in den UEFA-Pokal. Dort stieg man dann in der dritten Runde ein, schaltete dann den FC Kopenhagen aus. Im Achtelfinale dann, wie gesagt, die beiden Spiele gegen Lille auswärts 1-1. Und dann das Rückspiel 0-0 in Dortmund. Viertelfinale, Slovan Liberec aus Tschechien, 0-0 auswärts. Ein überzeugendes 4-0 zu Hause in Dortmund. Und also richtig auf Touren kann man eigentlich erst in dem Wettbewerb im Halbfinale, dann aber mal so volle Kanne. 4-0 gegen den AC Mailand zu Hause, eine der stärksten Heimleistungen von Borussia Dortmund im internationalen Wettbewerb. Ich erinnere mich fast nur noch an dieses 4-0 dann auch mal gegen Real Madrid, viel, viel später, als Jürgen Klopp Trainer war. Trotzdem wurde es dann nochmal richtig eng im Rückspiel. Da lag man dann irgendwann 0-3 hinten im San Siro. Milan drängte auf das vierte Tor, dann aber Konter 1-3. Und so war Dortmund tatsächlich im Finale. Das Finale fand am 8. Mai in Rotterdam statt und dummerweise lautete der Gegner Feyenoord Rotterdam. Also man hatte nun ein richtiges Auswärtsspiel. Ganz kurios, der BVB war ein paar Tage zuvor deutscher Meister geworden und konnte natürlich diesen Titel, diesen Meistertitel nicht so richtig feiern, weil man noch dieses UEFA-Pokalfinale hatte. Fuhr man nach Rotterdam und das waren schon sehr, sehr denkwürdige Umstände. Die BVB-Fans, die hatten ein Betretungsverbot für die Innenstadt von Rotterdam, weil man da schwere Krawalle befürchtet hatte. Also 48.000 waren im De Kolb, in der Wanne, so heißt das ja übersetzt, De Kolb. Und es herrschte also wirklich eine richtige Hexenkessel-Atmosphäre. Feyenoord damals mit einer richtig, richtig starken Truppe. Pierre van Hooijdonk, einer der besten Freistoßschützen, die es damals so gegeben hat, der hat dann auch zwei Tore in diesem Finale gemacht. Es gab noch Jóndal Tónasson, es gab ein junges Sturmtalent namens Robin van Persie. Was ganz interessant ist, in der Abwehr spielte ein knallharter Innenverteidiger namens Kees van Wonderen. Manni, sagt er dir was?
Ja, durchaus. Durchaus, ja, das ist der von uns.
Exakt, das ist der heutige Schalke-Trainer. Und trainiert wurde Feyenoord damals übrigens von Bert van Marwijk, der dann ein Jahr später Trainer von Borussia Dortmund wurde. Der BVB mit einer richtig tollen Truppe, richtig viel Qualität. Lehmann im Tor, Viererkette, Eva Nilsson, Dede auf den Außen, Wörns und Jürgen Kohler in der Innenverteidigung, dann Lars Ricken, Stefan Reuter, Tomasz Rosicki, Everton, Koller, Amoroso. Also das war schon, man muss wirklich sagen, fast mit das Beste vom Besten damals in der Bundesliga. Aber das Spiel, also das hätte nicht schlechter losgehen können für Borussia Dortmund. Und das, es war eine besondere Tragik, denn es war das allerletzte Profispiel von Jürgen Kohler, Jürgen Kohler, Fußballgott. Und ausgerechnet in diesem Spiel passierte ihm etwas sehr Verhängnisvolles. Eine Notbremse gegen Pierre van Hooijdonk. Nach 31 Minuten rot für Kohler. Unter Tränen ging er vom Platz und gleichzeitig verwandelte van Hooijdonk dann den Strafstoß 1-0 für Feyenoord. Der BVB in Unterzahl war geschockt. Kurz darauf macht van Hooijdonk dann auch noch das 2-0. Borussia Dortmund versuchte wirklich alles, also so nach dem Motto, jetzt haben wir gar nichts mehr zu verlieren, warf dann nochmal alles nach vorne, kam dann noch zum 1-2, Foul-Elfmeter, Amoroso konnte ihn verwandeln, kassierte dann allerdings wieder einen Konter zum 1-3, aber Dortmund kam nochmal ran macht durch Jan Koller nochmal das 2:3, aber am Ende reichte es natürlich nicht. Also UEFA-Pokalfinale verloren, aber man war ja vorher Meister geworden und was dann anschließend passierte, war ganz interessant. Das Spiel in Rotterdam war an einem Mittwoch, der Donnerstag war ein Feiertag, das war Christi Himmelfahrt und man machte in den Niederlanden dann noch eine richtige Sause, nämlich im Haus Ter Duin. Das ist ein ganz nobles Hotel in Noordwijk, in einem Badeort an der Nordsee. Das ist immer Headquarter, auch der Elfteil der holländischen Nationalmannschaft. Da wurde mal so richtig auf die Pauke gehauen, da wurde so richtig gefeiert. Ich kann mich erinnern, also ich bin ohne Schlaf durch die Nacht damals gekommen. Wir haben wirklich die Nacht zum Tage gemacht, sind dann irgendwann, ja, in den frühen Morgenstunden, ich weiß nicht mehr wie, nach Dortmund zurückgefahren und dort fand dann an diesem 9. Mai dann die Meisterfeier statt, auf dem Friedensplatz, Autokorso durch die komplette Stadt, dann großer Empfang damals noch vor dem Rathaus am Friedensplatz. Es war wirklich eine rauschhafte Party. Mir ist diese Party noch so gut in Erinnerung wegen der Umstände. Am Abend davor dieses verlorene UEFA-Pokalfinale, trotzdem Meister geworden. Es fühlte sich irgendwie komisch an und vielleicht wurde deshalb gerade so besonders intensiv gefeiert. Es war allerdings auch dann die letzte große Feier für den BVB für lange, lange Zeit. Denn im Jahr darauf, dann sickerte mehr und mehr durch, wie schlecht es eigentlich um die wirtschaftliche Situation von Borussia Dortmund stand. Das Geld vom Börsengang war quasi verbrannt. Man hatte riesige Verbindlichkeiten. Es kam dann zu der Finanzkrise. Und wie gesagt, Borussia Dortmund hat lange gebraucht, um sich dann davon zu erholen. Eigentlich erst dann in der Ära von Jürgen Klopp. Aber an diese Feierlichkeiten, da kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern.
Das klingt doch gut. Gut, dass das Finale diesmal ja nicht in Rotterdam ist, sondern in München.
Genau.
Ist ja auch klar, ne? Von daher.
Das ist ein gutes Pflaster für Borussia Dortmund. Ein sehr gutes Pflaster. So.
Sehr gut, sehr gut. Ja, schön, Olli. Vielen Dank für den schönen Flashback. Und dann würde ich sagen, freuen wir uns auf das Champions League-Spiel gegen Lille. Mhm. Und dann steht das Spiel gegen Augsburg an. Ja. Schlotterbeck gegen Schlotterbeck sozusagen. Kevin gegen Nico. Das Bruderduell am Wochenende, am Samstag. Und ja, dann hören wir uns wieder am nächsten Montag.
Am nächsten Montag. Wir müssen nur ganz zum Schluss nur eine Sache noch klären, Manni. Also was gehst du dieses Jahr?
Das ist so eine Sache.
Oder willst du es nicht verraten?
Ich habe ja schon ein paar Kostüme durch tatsächlich. Es war ja die FC-Karnevalssitzung, die von Kölner, vom Verein immer organisiert wird. Ist auch immer sehr, sehr lustig, weil natürlich auch die ganzen Profis dann mal verkleidet kommen. Ja. Da war ich, so 20er Jahre, goldene 20er verkleidet, so ein bisschen Peaky Blinder mäßig mit Schiebermütze und so wie Aki Watzke normalerweise immer rumläuft. so in die Richtung. Was habe ich dann noch? Dann war ich einmal als Rennradfahrer unterwegs, das war aber mehr so eine ganz spontane Nummer.
Ja, das Bild habe ich gesehen,
Ich wollte eigentlich gar nicht raus und dann waren aber doch ein paar Freunde unterwegs und da habe ich gesagt, komm, ich werfe mir auch noch schnell was drüber, bin dann abends noch los. Am Freitag bin ich dann auch noch mit ein paar Bekannten in eine Bar und da war so das Motto, du musstest, weil ja gerade Weiberfastnacht zu Ende war, du musstest als Mann, wenn du in diese Bar wolltest, dich als Frau verkleiden. Also war ich einen Abend tatsächlich als Frau verkleidet, Olli. Ich muss sagen, Strumpfhosen sind nicht gemütlich. Da haben wir es wirklich gut.
Das kann ich mir vorstellen. Mein Gott, nochmal. Das hört sich ja tatsächlich interessant an. Ich habe nicht gewusst, dass man irgendwie, ich dachte, man hat dann irgendwie ein Kostüm für so eine Karnevalssaison, sagt man Session, ne?
Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, kann man auch machen, aber du musst natürlich alles bedenken, Olli, das Wetter. Dann geht's auch mal rein, dann bist du mal draußen und du musst ja für alles gewappnet sein, weißt du?
Ja, gut. Ist mir zu stressig. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Zeit, Manni.
Vielen Dank. Euch eine gute Woche.
Euch eine gute Woche, genau. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.